Herzlich willkommen bei Gios Randori, dem Judo-Podcast von und mit Giovanna Scocimaro. Mein Name ist Luigi Scocimaro, ich bin der Bruder von Giovanna und Co-Host dieses einzigartigen Judo-Podcasts. Und heute haben wir eine der absoluten deutschen Judo-Legenden hier im Podcast dabei, dann sogar noch Trainerlegende geworden, und zwar den Bundes- oder Landesstützpunkttrainer aus Hannover, den Sven Loll. Hi Sven.
Hallo Luigi, hallo Giovanna, Entschuldigung, natürlich andersrum, Giovanna, hallo Luigi.
Und Giovanna hey ist natürlich in the building,
genau. Und hi Luigi.
Ja, genau. Ja, ich glaube, Sven Loll ist wahrscheinlich den meisten, die sich mit Wettkampfjudo auseinandersetzen, ein Begriff. Ja, also selber eine sehr, sehr erfolgreiche Karriere gehabt, dann auch als Trainer sehr, sehr erfolgreich gewesen und sehr viele Athleten zu europäischen Medaillen, Weltmeisterschaftsmedaillen und auch zu olympischen Medaillen geführt und glaube ich, eine sehr, sehr spannende Persönlichkeit. Und da haben wir uns gedacht, das ist genau der richtige Interviewgast für euch. Und wir hatten ja auch schon Zuschriften bekommen, die ihn auch gerne hier sehen wollten. Also von daher, Sven, würden wir dich am Anfang, bevor wir dann in die Fragen reingehen, dich bitten, dich kurz vorzustellen in ein paar Sätzen, ein paar Minuten, so viel, wie du sagen möchtest.
Ja, schönen guten Abend erstmal nach draußen an die Welt. Wer wollte mich sehen, also beziehungsweise hören? Das ist für mich überraschend, aber das ehrt mich natürlich erstens. Zweitens jetzt zu meiner Person. Ich bin 1964 geboren, bin im Südosten von Berlin aufgewachsen, habe dort mit Judo begonnen im Alter von 7 Jahren und bin dann an die Sportschule und das Übliche, was damals in der DDR so abgelaufen ist. Und ja, jetzt bin ich seit 28 Jahren, also seit 1.4., fast 28 Jahren, seit 1.4.1996 bin ich Landestrainer in Niedersachsen und seit 2011 der leitende Landestrainer in Niedersachsen und Bundesstützpunktleiter. Das ist so eine ehrenamtliche Funktion hier bei uns in Niedersachsen oder an unserem Stützpunkt jedenfalls. An einigen anderen Stützpunkten ist es eine hauptamtliche Tätigkeit, so dass ich dort in Doppelfunktion praktisch uns Niedersachsen vertrete, um dort Informationen zu erhalten bzw. Direktiven weiterzuleiten, die vom Deutschen Judobund an uns ausgegeben werden. Ja, das ist zu meiner Position. Ich habe einen 7. Dan, habe selber mal ein bisschen Leistungssport gemacht, habe Glück gehabt, sehr talentierte Judokas unter meine Fittiche zu nehmen. Das gehört auch dazu. Da kannst du fleißig und enthusiastisch sein, wie du willst. Wenn du nicht die richtigen Judokas hast, dann kannst du machen, was du willst, dann passiert nichts. Also ich bin, ich sage mal, von der Sonne geküsst worden, um das mal so leger zu sagen. Ich habe Glück gehabt, dass das wirklich so alles gelaufen ist.
Sehr schön. Danke auf jeden Fall für deine Einleitung. Du hast natürlich noch nicht so viel über deine sportliche Karriere gesagt, aber darauf werden wir jetzt noch genauer eingehen. Da hast du dich noch ein bisschen untergebuttert, muss ich fairerweise sagen. Aber du hast ja eben gesagt, du hast mit 7 Jahren mit Judo angefangen und unsere Standardfrage ist, warum hast du damals mit Judo angefangen?
Ich war ein sehr aufgewecktes Kind. Heute würde man sagen ADH. Oder eben, hat einen riesen Bewegungsdrang. Und früher hat man gesagt, beweg dich. Mhm. Und Ritalin oder andere Sachen gab es damals noch nicht. Und glücklicherweise. Und dadurch konnte ich mein Temperament beziehungsweise mein Temperament zügeln zu lernen, disziplinieren zu lernen. Ich war als Kind richtig jähzornig, muss man wirklich sagen, und bin seitdem nie wieder gewesen, weil das Judo durch seine Rituale, durch seine Stringentheit und den Judo-Kodex mir Regeln gesetzt hat, die es nicht erlaubt haben, dort auszubrechen. Und da bin ich eigentlich unheimlich dankbar für, dass ich das annehmen durfte und dann auch verinnerlichen durfte.
Ja, sehr schön. Schön gesagt.
Danke.
Und das stimmt, dass du direkt gegenüber von der Judo-Halle aufgewachsen bist?
Ja, ja. Also das waren 200 Meter Luftlinie. Und ich musste bloß über eine Ampel gehen oder eine große Ampel, eine große Kreuzung war das. Da musste ich rüber und dann bin ich schon beim Training gewesen. Wobei mein erstes Jahr Judo war erst in einer Schulsportgemeinschaft und diese Schulsportgemeinschaft war diesem Verein untergliedert. Also die haben mehrere Schulen da in der Umgebung gehabt und also so wie es jetzt auch teilweise gemacht wird, dass da Schul-AGs durchgeführt werden und dann die Leute dann zum Hauptverein delegiert werden. Und so war es bei mir auch gewesen und dann haben da Grüngurte, Blaugurte haben dann das Training gemacht. Wobei, ich hatte es ja schon im Judo-Magazin gesagt, mein erstes Jahr Judo bestand größtenteils damit, die Matte auf- und abzubauen.
Ja, irgendeiner muss auch das machen, ne?
Ja, weil wir haben dann wirklich so eine riesen Matten. Wir waren 7 Jahre alt, ich war in 3 Käse hoch, also wie man in Berlin zu sagen pflegt. Da bist du wirklich mit dieser 3x3 Meter Matte, da waren dann hier 10 Kinder dran und dann hast du die geschleppt und dann hast du die hingelegt und dann wieder die Plane darauf, dann ist so eine Luftblase entstanden, dann bist du reingesprungen und dann haben wir die 15 Minuten Aufbau nicht eingehalten und dann wurde das Ding wieder abgebaut als, ich sage mal nicht als Strafe, sondern als Lehrbeispiel denn.
Du hast ja vorhin schon erwähnt, dass du ein Jahr lang, deine Trainingsstätte war 200 Meter entfernt und dass du ein Jahr lang Matten aufbauen musstest, nachdem das einjährige Mattenaufbauen, sage ich jetzt mal, beendet war. Wie waren denn sonst die damaligen Trainingsbedingungen? Vor allem in Anbetracht, dass ja ihr sehr viele hochkarätige Trainingspartner vermutlich in der DDR hattet, also zum Beispiel Udo Quellmals, Marco Spitka, Mike Hux, Frank Borkowski oder Jens Dannes.
Gut, damit hast du jetzt eigentlich nur die Generation gemeint, die nach mir kam. Die du kennst. Aber ich muss mal ein bisschen teilen, weil deine Frage hat im Prinzip mehrere Dekaden umfasst. So, als ich dann endlich in dem Hauptverein, der 200 Meter entfernt war, vorher war meine Schulsportgemeinschaft war 400 Meter entfernt. Da wo also in der Schule und der Hauptverein war dann von meinem Wohnort beziehungsweise von meinem Zuhause dann 200 Meter entfernt. So, und nach einem Jahr bin ich dann in den Genuss gekommen, in den 200 Meter entfernten Bereich dann eindringen zu dürfen, wo keine Matte mehr aufgebaut wurde. Und das war richtig geil, weil da vorher ein Jahr nur Scheißmatten aufbauen und es war so nervig, dass du dich dann so richtig erhöht gefühlt hast, oh, keine Matte mehr aufbauen, voll cool. Ja, und so ist der erste Bereich zu erklären und wir haben ab dem 10. Judo Lebensalter, also ich habe mit 7 mit Judo angefangen, ja, ich durfte erst in der zweiten Klasse mit Judo anfangen, weil ich in der ersten Klasse war ich auf der Sprachheilschule, weil ich extrem gestottert habe. Deswegen musste ich auf die Sprachheilschule in der ersten Klasse. Und dann ab der zweiten Klasse durfte ich erst Judo machen, also mit 7 Jahren. Und dann war bis zum 10. Lebensjahr hast du 2-3 Mal die Woche Training gehabt für 2 Stunden. Und ab dem 10. Lebensjahr hast du dann eben 5-mal die Woche für 2 Stunden Training gehabt. Und das am Wochenende war dann extra, da hast du dann kein Training gehabt, sondern da waren Wettkämpfe. Jedes Wochenende. Wow. Ich war 13 Jahre alt, als ich auf die Sportschule kam und habe 442 Einzelkämpfe gehabt.
Heute gar nicht mehr vorstellbar irgendwie, aber.
Kannst du dir nicht mehr vorstellen, ja. Aber es war so, jeder hat so viele Kämpfe gehabt. Ich habe einen Start, bei uns in der DDR gab es Startbücher. Ja, nicht ein Budo-Pass, sondern ein Startbuch. Im Budo-Pass wird der Lehrgang eingetragen oder das Turnier, wo man war. Und wir haben Bücher gehabt oder so eine Heftchen. Da wurde jeder Kampf dokumentiert. Heißt, gegen wen ich gekämpft habe, aus welchem Verein der ist, was es für eine Maßnahme war, das Datum und der Kio und das Ergebnis. Also 6 Sachen wurden da eingetragen. Und dann konntest du nachvollziehen, wie du gekämpft hast, gegen wen du gekämpft hast. Ich habe schon im Laufe der letzten 20 Jahre bestimmt ein paar ehemalige Kampfgefährten oder gegen die ich gekämpft habe, damals zu Kinderzeiten gehabt, die dann gesagt haben, Sven, wir haben noch mal gegeneinander gekämpft. Ich habe mein Startbuch vergessen. Ich will wieder mit Judo anfangen. Ich muss nachweisen, welchen Kio ich habe. Und da war ja auch der Kio mit drin.
Ja. Ja.
So, dass ich dann praktisch aufgrund dieser Dokumentation eben für ihn nachweisen konnte, dass eben er diesen und jenen Kio hatte. So, das wurde noch anerkannt, sodass derjenige dann auch wieder mit diesem Kio rumrennen konnte und nicht bei Null anfangen musste. Ja, und das war alles durchorganisiert. Das waren dann immer die Startbuchschreiber, da saßen immer zwei. Ja, also nicht einer hat beide Seiten geschrieben, sondern da wurde hier, hast du wirklich hier so eine, ich habe es auch mal gemacht dann als Kind, hast du dann vorne gesessen und dann hast du irgendwann durchgezählt, wie oft du gekämpft hast und welche Ergebnisse, welchen Rekord du gegen den hast oder welche Results du erzielt hast und. Also das war schon im Nachhinein sehr lustig zu sehen, beziehungsweise dann auch ja für die Erinnerung sehr wertvoll.
Ja, das glaube ich.
Und dann kam das ja, dass ich dann mit 13 auf die Sportschule bin, um dann wieder den Kreis zu schließen. Und da haben wir natürlich dann erstmal angefangen zu trainieren. Da haben wir dann 14 Stunden als erstes trainiert, in der 8. Klasse und so weiter und so weiter. Und dann hat sich das nach und nach gesteigert, also systematisch, sodass wir dann, als wir Erwachsene waren, ich sage mal 20, 25 Stunden, das waren dann die Lok, also 25 Stunden die Woche, 20, ich sage mal 20 bis 25 Stunden, das waren relaxed Wochen. Krass. Also das, was, ja, also weil wir ein ganz anderes Niveau hatten, also von der Trainings
Intensität?
Nicht Intensität, sondern von der Quantität.
Okay.
Ja? Ja, also wir haben ja wirklich viel mehr trainiert als ihr, ja, weil wir mehr Zeit hatten. Wir waren Vollprofis und mussten uns um nichts kümmern. Wir haben zwar auch studiert nebenbei, aber wie gesagt, wir haben dort viel mehr Zeit fürs Training gehabt. Und das hat sich so sukzessive gesteigert. Du warst ja Sportschüler, warst dann mit der 8. Klasse hat es bei uns angefangen, in Berlin, in Frankfurt und in Leipzig. Jeweils wurden 10 Sportler aufgenommen, weil Sportlerinnen wurden dann erst ab 1989 aufgenommen auf die Sportschulen.
Okay.
Weil 1988 war Judo als Demonstrationswettbewerb für die Frauen das erste Mal dabei und ab 92 war es offiziell. Also hat die DDR alles, was nicht mit olympischen Gedanken zu tun hatte, ja, haben die kein Geld ausgegeben. So, und dadurch ist Frauenjudo erst ab 88 gefördert worden. Und vorher gab es Frauenjudo nur als, ich sag mal, als Randsportart. Ja, leider Gottes, ja, weil die Mädels, die haben sich auch den Hintern aufgerissen im Heimtraining, im kleinen Verein. Ja, da gab es ja nicht so das Organisierte, wie es bei uns, bei den Männern war, sondern das hat dann erst 1988 angefangen.
Ja.
Okay. Ja, also ich glaube, alle, die jetzt schon zuhören, das sind, ich glaube, Sachen, die wir uns heutzutage gar nicht mehr so gut vorstellen können. Und deswegen ist das, glaube ich, auch so super interessant, da deine Einblicke zu bekommen, weil du einfach auch so unterschiedlichen Zeiten auch berichten kannst. Die nächste Frage, um darauf jetzt nochmal auf dein persönliches Judo einzugehen, weil, wie gesagt, du warst ja sehr, sehr erfolgreich und ich habe im Vorhinein auch probiert, so ein bisschen zu gucken gehabt, so Wettkämpfe von dir damals per Video zu sehen. Das ist ja ein bisschen schwierig, sage ich mal, teilweise. Für die, die dich nicht haben kämpfen sehen, wie würdest du dein Judo beschreiben, als du selber noch aktiver Kämpfer warst? Also wie war so dein Kampfstil? Warst du mehr so der aggressive Typ, der passive Typ? Was waren so deine Lieblingstechniken? Bist du mehr so ein Standkämpfer gewesen oder auch eher so ein Bodenkämpfer wie Dima zum Beispiel? Ja, erklär einfach mal, wie du so gekämpft hast.
Also Karl-Heinz Lehmann, der der Vorgänger in meiner Gewichtsklasse war, in der DDR als Weltspitzenjudoka, war Europameister, Dritter bei den Olympischen Spielen 1980, hat er gesagt, er hat zu mir gesagt, ich bin der Erfinder des Schweinejudos. Original, also ja, dadurch, dass ich fast einen Kopf größer mal war als alle anderen in meiner Gewichtsklasse, ich habe 71 Kilo gekämpft mit einer Körperhöhe von 1,82. Steffen Stranz war auch so groß wie ich, aber der hat noch mehr die feine Klinge geschwungen. Ich war mehr so der der Schwertschwinger. So, und er war mir der Florettkämpfer. So, damit ihr wisst, was ich meine. Ja. Und ja, aber viele Wege führen nach Rom. Jeder muss versuchen, mit seinen zur Verfügung stehenden Mitteln zum Erfolg zu kommen. Und das ist das. Ja. Diese, ich sage jetzt mal, Reglementierung von Kindern, ja, was sie nicht machen dürfen, um zum Erfolg zu kommen. Ich meine jetzt mal Wehrgriff oder Nackengriff. Ja, wenn ich 50 Kilo wiege und bin schon 3 Köpfe größer als alle anderen, weil die Pubertät eingesetzt hat und ich soll immer noch hier ans Revier fassen und stehe dann hier so da. Ja. Das mache ich ein halbes Jahr lang, mache ein Jahr lang und dann sage ich hier, ihr seid alle voll Dufte, aber ist nicht mehr meine Sportart.
Oder habt Rückenprobleme.
Oder Rückenprobleme, wenn es so schief dasteht. Ja, genau. Aber sei es wie es sei, es wurde jetzt geändert. Wir haben jetzt neue Regeln im U15-Bereich schon, dass im Nacken gefasst werden darf, so dass wir dort dann auch Menschen beziehungsweise junge Menschen haben, die ihre ihnen zur Verfügung stehenden Mittel dann auch voll ausnutzen. Warum nicht?
Ja.
Ja. Diese ganze Sache mit nur Revergriff, ja, machen die Japaner auch. Ich sag dazu nur, okay, die Japaner, ob nur 100 Kilo oder 50 Kilo, in dem Alter sind die irgendwie alle gleich groß, habe ich das Gefühl.
Ich glaube nicht nur in dem Alter.
Aber gut, es gibt doch Größe. Du weißt ja selber, du warst ja schon auf der Luft da, du warst ja gerade erst vor einer Woche da oder vor ein paar Tagen. Aber das wächst sich dann aus. Ja, aber in dem Alter sind die wirklich alle haben alle so kurze Haare oder gar keine Haare. Die sehen aus wie Luigi ohne Bart. Und wir quälen uns da ab hier, wenn du so ein Mitteleuropäer hast. Hier, zack. Und das finde ich gut, dass der DJB da jetzt eine unbürokratische Änderung herbeigeführt hat, die jetzt nicht durch 1000 Gremien, ich weiß nicht, durch wie viele Gremien das gehen muss, auf alle Fälle, wir haben eine Änderung, wir Trainer sind glücklich darüber, weil ich ja nun im Nachwuchsbereich auch wieder tätig bin. Deswegen kann man auch jetzt wieder noch flexibler arbeiten. Es geht nicht darum, hier bloß hier einseitig Crossgrip und hier, da ist man leicht ausrechenbar und wir wissen es, dass Vielseitigkeit oder eine gute technische Grundausbildung dazugehören. Giovanna hat ja nun auch das Glück gehabt, bei Gottfried trainieren zu dürfen, ja, der auch dort sehr viel Wert auf Vielfalt gelegt hat oder auf Komplexität der ganzen Judo-Denke. Und Luigi hat aus seinen Mitteln das Beste gemacht. Was denn? Ja. Oder mit seinen Mitteln, ja. Also aus den zur Verfügung stehenden Mitteln, ja, muss man das Beste machen. Ja. So. Und der eine oder andere, der kann ein bisschen weiterkommen, weil er vielleicht noch ein bisschen das eine Prozent mehr Talent hat. Oder mehr Willen hat.
Ja.
Ja.
Ich glaub,
oder eben den, nicht Willen, aber den Fokus, ja, den Fokus, ja. Ja, wenn dann auf einmal hier, guck mal, bei dir zum Beispiel, wir haben uns ja vorhin unterhalten, du hast hier, oder wenn du hier, mir sagst, hier, drück mal darauf, und dann hier, das muss ausgeschaltet werden, und da habe ich ja nun internetmäßig, also, oder telefonmäßig, ein Telefon ist ein Telefon, ja. Ja. Dass ich das auch so benutzen kann, ja. Ja, also ich bin da noch ein bisschen oldschool, also habe ich das für Ahnung. Also jeder hat dann seine Präferenzen, wo er denn dahin tendiert. Und das ist das Schöne. Und der eine sagt eben, oder die eine, so wie deine Schwester zum Beispiel, die sagt eben, ich will meine olympische Medaille haben. Im Einzel. Und du hast eben einen anderen Weg gewählt und der muss akzeptiert werden. Und so ist es im Halbmann. So, deswegen ein bisschen abgeschliffen.
Ist überhaupt kein Problem.
Geschweift.
Ist überhaupt kein Problem. Aber vielleicht kannst du nochmal so eine Technik, was jetzt gesagt habt, du bist so der Erfinder
des Schweinejus,
aber vielleicht so eine Technik. Also ich kann mir, so wie du es jetzt beschrieben hast, stelle ich mir vor, du hast die Leute einfach geknechtet, bis sie keine Lust mehr hatten und hast sie dann unten im Boden festgehalten, oder?
So ist es. Fast so. Also ich war ein sehr, sehr guter Bodenkämpfer. Und meine Devise ist immer, je besser man im Boden ist, desto mehr Panik verursacht man im Stand. Ja, weil wenn der Gegner angreift und im Hinterkopf hat, oh, der ist gut im Boden, wenn ich da einen Fehler mache jetzt beim Angriff, ist, also wie bei Dima zum Beispiel, ja, da wussten die, wenn der den Hebel ansetzt, dann ist es zu, ich sage jetzt mal zu 90% ein Ippon gewesen.
Ja.
Genau, das haben wir alle zigmal gesehen. Ja, also entsteht da schon was im Kopf, was limitierend ist beim Angriff. Ob das wahr haben wir es oder nicht. Er hat doch öfter seinen Meister gefunden, auf alle Fälle, ja. Also den gibt es immer. Jemand, der noch besser ist als man selbst. Selbst Iliades hat dann irgendwann Tribut zollen müssen, dass er dann halt nicht mehr der Iliades von den Jahren davor war. Aber wie gesagt, ich habe sehr viel am Boden gemacht, weil ich dann mich da auch wohlgefühlt habe. Mit meinen langen Extremitäten konnte ich im Stand relativ gut mithalten. Mein Problem war nur rechts gegen rechts, weil ich war so eine Kraftlusche, da konnte ich hier nicht hier, na, wir haben uns teilweise hier 5 Minuten im Kampf nicht gesehen, ja, weil der eine hier so gestanden hat, der andere hier so. Und das hat man sich nicht gesehen. Ja. Und übrigens nochmal zu den Kämpfen, die du nicht gefunden hast, die ganzen Olympiakämpfe kann ich dir per Video geben. Ja, ja, damit du mal siehst, dass wir damals auch Judo gemacht haben. Das habe ich nämlich Janne letztens, als sie das Interview für das Judo-Magazin gemacht hat, habe ich ihr diese Kämpfe gezeigt. Da hat sie gesagt, ey, die habt ihr richtig Judo gemacht. Ich habe gesagt, klar, dann meinst du, wir wurden auf der Matte geführt und hier versucht euch zu finden und dann
geht's los. Da war wir, nee, das ist erlaubt, ne?
Ich habe auch schon Abtaucher gemacht.
Trotz deiner Größe.
Klar. Wir waren somit die Ersten, die den Abtaucher gemacht haben. Also einer aus Leipzig, also Roland Borowski, also der hat ihn schon sehr gut gemacht gehabt. So, und ich war dann so ein bisschen so ein Nachahmer, der dann diesen Abtaucher gemacht hat. Und den habe ich auch bei den Olympischen Spielen gemacht, gegen Swain, den amtierenden Weltmeister. Den habe ich 15 Sekunden vor Schluss mit dem Abtaucher geworfen. Und das war 88. Und ja, dass man mal sieht, dass wir auch schon ein bisschen Judo gemacht haben. Also jetzt nicht hier so stumpf. Und unsere Regeln waren weitaus schärfer als die heutzutage. Also wenn du mit dem Zeh draußen oder mit einem halben Fuß draußen warst, ja, hast du schon eine Bestrafung gekriegt. Ja, oder wenn du vorher beim Werfen, wenn der andere vorher mit dem Knie oder auch dein Körperteil unten war, hat der Wurf auch nicht gezählt. Also musst du es richtig sauber werfen.
Ja.
Also manche Kämpfe, die ich dir dann irgendwann mal zeige, da wirst du sehen, du bretterst ihn noch voll hin, du bist ein Koka. Damals war noch Koka Yuko Vasari. Mhm. Ja, und dann fasst du dir immer den Kopf, ey, wie haben die da irgendwie gerichtet, beziehungsweise dort diese Wertung verteilt. Und das war wirklich ein Wandel, der sich dann auch vollzogen hat. Wobei, heutzutage muss ich sagen, mit dem Vasari bin ich auch nicht zufrieden, weil der beinhaltet.
Ja, ist auch schwammig.
Du musst sehr schwammig. Du fliegst 2 Meter hoch, fliegst bloß ein bisschen so, zack, Vasari. Stütz dich mit 2 Händen hinten ab, weil du auf dem Hintern fällst, auch Vasari. Ja. Das erklär mal irgendjemand, der sich versucht, in die Sportart da rein zu orientieren. Und das ist meines Erachtens nicht so gut, weil die Transparenz muss ja sein. Also im Fußball ist es einfach. Wer ein Tor schießt, hat ein Tor.
Ja, das stimmt. Das ist bei uns nicht so, ja, ist nicht so durchsichtig manchmal. Ich habe das auch gesagt. Vor allem, wenn du dich gerade mit den Regeln auseinandersetzen willst und dann passiert so eine Situation und mal werden die Strafen oder die Wertungen so gegeben, dann wieder anders und dann willst du es verstehen, aber du kannst es einfach nicht verstehen, weil du denkst so, was ist denn jetzt richtig, was ist falsch? Wir wissen es ja manchmal selber nicht.
Wir wissen es auch nicht als Trainer. Wir sind ja denn, wenn wir uns dort, also nicht beschweren, wenn wir uns erleuchten lassen wollen, ja, dann gehen wir vor und dann werden wir dort dann auch aufgeklärt. Und das ist immer eine Situation, die so aussieht, dass wir dann danach auch schlauer sind. Weil die Kampfrichterkommission, die weiß es, wie es funktioniert.
Ja, das stimmt. Wir machen jetzt mal ein bisschen größeren Schritt, und zwar gehen wir auf Seoul 1988, wo du die Silbermedaille bei den Olympischen Spielen, die erkämpfen konntest. Und wie blickst du selber auf diesen Wettkampf zurück? Nimm uns einfach da mal mit, wie der Tag für dich verlaufen ist, über einen Wettkampf, wie du selber die Olympischen Spiele zu der Zeit erlebt hast. Genau. Und wie es für dich auch war, einfach Silber zu gewinnen an diesem Tag.
Gut. Machen wir ganz kurz. Also ich habe jeden Tag wurde eine Gewichtsklasse, also wie es heute der Fall ist, durchgekämpft. Nur war es dort nur die Männer-Gewichtsklassen. Oder es waren die Männer-Gewichtsklassen, weil die Frauen als Demonstrationswettbewerb wurden im Anschluss irgendwann wurden die durchgezogen. Ich weiß nicht wann, auf alle Fälle nach uns, sodass wir gar keinen Kontakt mit denen hatten. Nur so viel dazu. Ich hatte dann Montag, Dienstag hatte ich mir das angeschaut. Montag als absoluter Neuling bei Olympia, wollte es mal sehen, ich war 24 Jahre alt und die Halle war rund gewesen und in der Mitte war ein großes Podest, sodass maximal Abstand von der Matte zu den Zuschauern, ich sage mal, 5 Meter waren. Also das war richtig eng.
Ja.
So, du wurdest darauf geführt wie auf die Schlachtbank. Diesen inneren Druck hatte ich, ach du Scheiße, da musst du hin. Weil ich gesehen habe, dann auch schon, damals war auch schon gewesen, dass jemand dich an die Matte geführt hat. Ja, so, was heute der Körbchenträger ist, war damals jemand, der dich an die Matte geführt hat, der ist dann unten geblieben, hat sich hingesetzt und du bist dann die Stufe hochgegangen und hast gekämpft.
Okay.
Das habe ich noch in Erinnerung. So, und dann war es auf so einem riesen Podest und dann wurde gekämpft. Und ich dachte, ach du Scheiße, da musst du hin. Nächsten Tag hat er dann Quelle gekämpft und ja, hatte gegen Yamamoto, den amtierenden Weltmeister, verloren. Der hat kurz vor Schluss im Einsatzfinale gegen einen Polen verloren und dadurch war Quelle raus. Damals war das System gewesen, nur die Verlierer, die gegen einen Finalisten verloren haben, die machen die Trostrunde.
Okay.
Also einfache Trostrunde war das. Okay. Eine ganz einfache Trostrunde. Ja, aber der Wettkampf begann erst 17 Uhr, sodass du dann wirklich um 0 Uhr waren dann praktisch die Finals. Und du warst eigentlich wirklich durch gewesen. Also morgens um 8 Uhr war Wiegen. Das war das einzige Turnier, wo du mal ein bisschen Luft holen konntest zwischen Wiegen und dich akklimatisieren bis zum Wettkampfbeginn. Ansonsten war meistens 7 Uhr Wiegen, 9 Uhr oder 10 Uhr Wettkampfbeginn bei den internationalen Turnieren. Die hießen ja damals noch nicht Weltcups. Oder Grand Prix, Grand Slams. Ja. So, der Tag selbst verlief dann so. Ersten Kampf ein Angolaner, zweiten Kampf ein Luxemburger. Und da habe ich mich richtig doof angestellt. Ja, das war ein Krampf gewesen. Ich habe den zwar dann noch geschlagen, aber habe mich dabei verletzt am Handgelenk. Im Nachhinein hat sich herausgestellt, dass es hier so ein Splitterbruch, doch was abgesplittert war am Handgelenk, wo ich dann auch Schwierigkeiten bis jetzt eigentlich habe, ja, dass ich jetzt nicht mehr so Liegestütze machen kann, sondern nur noch Fäusten und wurde dann bandagiert und nächsten Kampf hatte ich dann Steffen Stranz aus der Bundesrepublik, sodass ein deutsch-deutsches Match zustande kam. Und da war ja natürlich immer eine, ja, gewisse Rivalität, inklusive natürlich, das wurde von, jedenfalls von unserer Seite, ich weiß nicht, ob es von der bundesdeutschen Seite genauso war, dass das auch eine besondere Wertigkeit immer hielt, so ein innerdeutsches Duell. Naja, den habe ich gewonnen und auf einmal lief es wie geschnitten Brot. Ja, da war ich dann befreit, da war ich locker. Ja, ich hatte diesen schweren Kampf hinter mir, inklusive, dass ich dann meine Pflicht, meine ostdeutsche Pflicht, in Anführungszeichen natürlich erfüllt hatte. Ja, und habe den BRD-Sportler geschlagen. Und das lag aber nicht daran, dass ich einen BRD-Sportler geschlagen habe, sondern ich habe gemerkt, dass meine Hand hält. Ja, die war dann bandagiert, ja, hat alles gehalten, keine Schmerzen mehr. Und ich bin dann im Halbfinale, nee, dann erstmal gegen Swain, den amtierenden Weltmeister, gekommen. Den habe ich dann geschlagen, kurz vor Schluss. Und dann nur eins Finale. Brown, Karras Brown, der war WM-Dritter, gegen den hatte ich ein Jahr vorher bei der WM verloren. Der war dort WM-Dritter und Olympiadritter. Auch die Spiele in Los Angeles war Bronzemedaillengewinner. Den hatte ich geschlagen, gleich zu Anfang. Also der hat dann doof eingedreht. Ich habe den übernommen, festgehalten, war die Sache erledigt. Und dann im Finale gegen Marc Alexandre den Franzosen verloren. Und ja, ich bin eigentlich das, bin dann raus aus dem Turnier. Oh, du hast Silber gewonnen. Und den nächsten Tag habe ich erstmal realisiert, nee, du hast Gold verloren. Weil ich bin eigentlich jetzt prädestiniert dafür, jeden vorm Finale zu briefen, um zu sagen, du pass auf, das hast du dein Leben lang, kannst du dir das vorhalten. Du hast das größte Ding deines Lebens verpasst. Wenn du nicht alles gibst, wenn du nicht wirklich darauf fokussierst, jetzt den großen Schritt zu machen, dann wirst du dir dein Leben lang das vorwerfen. Ja. Du wirst denn immer daran denken, warum hast du dich nicht noch die 6 Minuten zusammengerissen oder die halbe Stunde, bis der Kampf vorbei ist und mit allem drum und dran. Ja? Das heißt jetzt nicht, ich habe versagt, weil ich nicht mehr konzentriert war. Aber ich glaube, ich habe, weil ich so überraschend für mich ins Finale gekommen war, weil ich vorher eine Schulter-Exzellenz-Sprengung hatte, 2 Monate vorher, also Tossi 3. Ich hatte erst mit Judo wieder in Korea angefangen. Ja? Dass vielleicht im Hinterkopf eine Selbstzufriedenheit da war, die nicht akzeptiert werden kann. Und da musst du wirklich gegensteuern. Da musst du jemanden haben, der sagt, sag mal, spinnst du? Dein Leben lang wirst du diesen Moment bereuen, dass du eben nur 99, nicht 100% gegeben hast. Ja, und das ist das, was ich mir dann oder was mir bewusst geworden ist, so nach und nach. Ja, jetzt nicht im ersten Moment, oh, du warst Silber, klasse, warst vorher verletzt, super Ergebnis, ja, alle hauen dir auf die Schulter, aber dass du den größten Moment deines Lebens versaut hast. Das, und ich möchte jetzt nicht böse sein, aber Giovanna, du hast dich ähnlich gefühlt. Ja? Ja. Hätte dir vorher jemand gesagt, dass du im olympischen Kampf um Platz 3 stehst, ja, hättest du gesagt, oh, geil. Im Nachhinein haben wir beides gleiche Erlebnis.
Ja, aber du hast wenigstens eine Medaille mitgenommen.
aber du hast jetzt noch die Chance, da rauszukommen.
Ja,
das weil stimmt. Du alles dafür tust. Ja? Und mir sind danach nicht alle Chancen genommen worden, aber ich habe gesagt, es gibt wichtige Dinge. Aber da kommen wir sicherlich nachher noch mal drauf.
Ja.
Ja. Also das ist auf jeden Fall immer sehr spannend. Ich glaube auch, wenn jetzt Leute zuhören, ich sag mal, die mehr so aus einer in Anführungszeichen zivilen Welt kommen, also jetzt zum Beispiel, wenn ich mit Arbeitskollegen oder sowas reden würde oder mit Bekannten, die nicht so nah am Sport sind, die würden sagen, ey, das ist das Größte, was überhaupt passieren kann. Und ich glaube, das macht aber auch Gewinner, so wie dich und wie Giovanna und andere Leute aus, die eben nie so richtig hundertprozentig zufrieden sind. Ja? Und die sagen, es geht immer mehr und man kann da noch vorankommen. Und ich glaube, das ist eine der Eigenschaften, die dich auch so erfolgreich gemacht hat. Wir switchen jetzt so ein bisschen das Thema. Also es ist jetzt schon wir reden jetzt von 1988 Seoul, ja, war die Olympiade und ein paar oder kurze Zeit erst danach gab es ja ein relativ großes historisches Ereignis in Deutschland und ich hatte es ja einleitend schon erwähnt gehabt, für viele, die die DDR jetzt nicht mitbekommen haben, weil wir viele Zuhörer haben, die so unter 30 sind. Wie war das damals, als die Mauer gefallen ist? Weißt du, diese typischen Geschichten, ich habe an dem Tag war ich dort und dort, als das passiert ist. Oder wie hast du das erlebt gehabt, auch die Stimmung danach im Land?
Ja, ich habe es am Fernsehen erlebt. Ich war gerade junger Papa geworden. Da konnte ich nicht einfach mich ins Auto setzen mit meiner damaligen Lebensgefährtin, die noch damals meine erste Frau oder dann meine erste Frau wurde, sodass ich da nicht einfach sagen konnte, ich steige jetzt ins Auto, fahre nach West-Berlin. Das ging natürlich nicht. Aber wir haben natürlich viel darüber geredet, in der Trainingsgruppe, in allem, so dass wir diese politischen Umwälzungen auch, ja, was passiert jetzt? Wie geht's weiter? Und so weiter und so fort. Und das war natürlich ein, ja, ein total geiles Erlebnis. Also ich habe noch nie so viel Ostfernsehen geguckt wie damals, weil wirklich jeden Tag dann die aktuelle Kamera hier, ja, ihr dürft jetzt das machen, ihr dürft jetzt das machen und dieses und jenes. Und also es war schon sehr, ja, aufregend, diese Zeit. Und dann, ja, und dann war halt irgendwann am 3. Oktober 1990 dann die Deutsche Vereinigung. Vorher war die Währungsunion am 1.7.1990 und dann am 3. Oktober war dann die Deutsche Vereinigung. Das ging dann sehr, sehr schnell. Und auch die und auch die Verbände, ja, also die bei uns im Judo muss man wirklich sagen, was ich als Sportler so mitgekriegt habe, ja, ich war ja damals noch, sagen wir mal, doch mit vorn dabei. Also ich bin ja ein bisschen jünger als Frank Wienicke, aber das war so die Generation. Und Andi Reh, der Bundesstützpunktleiter von Nordrhein-Westfalen, von Köln in dem Sinn, im Speziellen. Ja, wir waren ja nun so eine Generation und ich muss sagen, was dort denn mit den verschiedenen Verbänden Deutscher Judo-Bund und Deutscher Judo-Verband, was da so geschehen ist, das war wirklich eine sehr saubere Sache. Für mich als Sportler. Was hinter den Kulissen passiert ist, weiß ich natürlich nicht. Und dann noch, und noch eine Sache dazu. Das war 1990, Europameisterschaft in Dubrovnik, Mannschafts-Europameisterschaft. Wir waren schon in der Halle, wurden von Adidas eingekleidet. Ja, wir sind damals unter DJV gestartet. Und der DJB kam rein, hat die gleichen Trainingsanzüge gehabt. Und wisst ihr, wer im ersten Kampf gegeneinander gekämpft hat?
Nee.
DJB gegen DJV.
Das letzte Mal wahrscheinlich.
Ja, das war das letzte Mal. Und wir mussten untereinander kämpfen. Also so eine Scheiße.
Wer hat gewonnen?
Da hat Fortuna... Wir haben gewonnen. Da hat Fortuna echt wirklich die Keller rausgeholt. Das war schon echt lustig. Ja, in dem Moment war nicht so lustig, aber ey, sag mal. Ja,
für euch schon, ihr habt ja gewonnen.
Wir haben die gleichen Klamotten an, wir müssen gegeneinander kämpfen, also so ein Schwachsinn. Ja. Naja, auf alle Fälle, da waren wir eigentlich schon vereinigt, da waren wir schon Deutschland gewesen. Da waren wir schon Bundesrepublik, aber die Europameisterschaften wurden noch getrennt gemacht.
Ja,
das war echt krass. Mit Dubrovnik muss ich noch, war das Dubrovnik? Ich glaube schon.
Seid ihr da aber auch dann zusammen, also zusammen seid ihr auch nicht hingefahren, ne? Also wie du sagst, erstmal hat sich erst in der Halle gesehen,
Nee, wir haben uns dann in der Halle gesehen,
ja.
So, aber dann danach war Deutschland dann vereinigt und dann sind wir auch zusammen dann immer gefahren.
Ja. Heute, wenn man manchmal über die DDR spricht, gibt es auch teilweise ein bisschen negative Assoziationen, womit die Leute das verbinden. Wie jedoch würdest du dein Leben als Sportler in der DDR bezeichnen oder beschreiben? Und was hast du selber als Mensch aus dieser Zeit mitgenommen oder auch wahrgenommen?
Ja, nicht jeder hat gute Erinnerungen dran, weil, wie gesagt, war ein Unterdrückungssystem. Und es gab dann auch den einen oder die ein oder andere, die sich nicht entfalten konnten, weil sie eben nicht ins System gepasst haben. Ich habe ins System gepasst, weil ich habe nicht aufgemuckt. Was heißt aufgemuckt? Ich habe mein Ding gemacht. Ich wollte Leistungssport machen und damit war ich systemkonform. Ich war erfolgreich und damit habe ich auch keine Probleme gehabt. Dass wir, wenn wir aus der Wohnung gegangen sind, den Westsender rausgestellt haben, ob nur aus dem Fernseher, aus dem Radio, ja, oder irgendwelche anderen Sachen, ja, das war normal irgendwie. Ja, da hat man sich irgendwie mit arrangiert. Das war jetzt, So, ich habe dann mal irgendwann die Stasi-Akte oder meine Stasi-Akte gelesen, die über mich angefertigt wurde, und da war ich dann doch sehr überrascht, dass jemand in meiner Wohnung war und alles so eine Sachen. Und da, das fand ich dann nicht lustig, als ich das gehört hatte.
Ja.
Beziehungsweise gelesen habe. Ja, ansonsten habe ich die für mich besten Bedingungen gehabt, um Leistungssport zu machen. Aber wie gesagt, die Sache war ein System, was absolut auf Leistung war. Da war nicht mit, ich habe einen schwachen Tag oder ich habe heute mal keine Lust, ich muss mich selbst verwirklichen, komme im halben Jahr wieder, vielleicht fange ich wieder an. Geht gar nicht oder ging gar nicht. Entweder ziehst du mit oder der Nächste steht vor der Tür und du bist weg.
Ja, wow.
Ja, und wir haben ja immer wieder in allen Sportarten junge Athleten, die wurden ja bam, 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 die wurden ja produziert. Leistungssport ist Diktatur, war der Spruch damals. Beziehungsweise, ja, Diktatur heißt, du machst es bedingungslos. Entweder machst du es oder lässt es sein. Guck dir die Slowenen an oder wo auch immer,
ja,
wo die wirklich knüppelhart die sich diesem System unterwerfen oder unterworfen haben. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass da irgendwie Druck ausgeübt wurde, ja, aber eben, dass dann eben ein hartes System war, was kein Ausbrechen nach rechts und links zugelassen hat.
Das stimmt.
Ja, und dass da dann eben halt auch Weltklasse und Weltspitzenleistung eben produziert werden, immer noch und werden in der Zukunft sicherlich. Ja, oder die Koreaner, die dann hier morgens hier erstmal ein Beinprogramm machen, wo wir nach 3 Tagen so platt sind, dass wir da nicht mehr den Frühsport mitmachen können. Ja, aber dann sind die gewöhnt.
Ja, der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Ja,
genau, und das ist eine Adaptation, die da stattfindet. So, und genauso war es dann bei uns. Ja, wenn du nicht durchziehst, kommt der Nächste, der ist genauso jung wie du. Oder der ist jünger als du und der hat die gleichen Perspektiven wie du. Und so sind dieses Thema. Und dass es jetzt so viele, ich sage jetzt mal, gestandene Judokas gibt, die jenseits der 30 teilweise schon sind, gab es früher gar nicht. Also jedenfalls nicht im Osten. Ja, wenn du da 24, 25, 26 warst du alt. Weil schon wieder neue Leute kamen hier, Marco Spittger, der hat mit 17, 18, 19 hat ja schon hier an der Tür geklopft und nicht nur sie klopft, sondern hat die Dampframme genommen, um da durchzukommen. Ich meine jetzt, der konnte Judo, der Bursche, ja? Oder der kann immer noch Judo.
Ja.
Aber eben, der hat nicht gewartet, bis er irgendwann dran ist, bis er dann 20, 21, 22 ist, sondern der hat mit 18, 19 hat er schon Weltspitzenleistung gebracht. Und das sind diese Sachen, die ich bei Jüngeren jetzt vermisse, ja, dass sie sich dann anstellen, na, ich warte, bis der dann irgendwann aufgehört hat und dann bin ich die Nummer 1.
Ja.
Anstatt zu sagen, nee, ich will nach vorne. Ist mir egal, ob der jetzt hier schon eine Olympiamedaille gewonnen hat oder 2. Ich will an dem vorbei. Ja, und nicht warten und hier, gucken wir mal, irgendwann die Uhr tickt. Aber kann auch für einen selbst ticken. Ja. Ja, weil der nämlich hier noch einen Zyklus dranhängt und noch einen Zyklus dranhängt. Guck dir an, hier Iliades, der hat hier oder ein Huizinger, der hat 3 Olympische Spiele gemacht, Iliades auch. 2004, 8, 12, 16 war nicht mehr dabei, weiß ich jetzt nicht, ob er nicht. 16 noch dabei war.
Oder?
Auf alle Fälle 12 dann noch. Ja, und das ist schon. Das sind so eine Langläufer und Kripalek und wie die alle heißen, das sind, oder Teddy Riner. Ja, das sind Leute, die seit 20 Jahren Spitzenleistung bringen.
Ja,
Teddy Riner war 2007 das erste Mal Weltmeister. Dann Bronze 2008 als 19-Jähriger in Peking. Dann 2-mal Olympiasieger, dann Bronze wieder.
Ja.
Und jetzt in Paris auch noch wieder am Start. Naja, vermutlich, also wenn sie auftragen.
die Halle in der Stimmung.
Ja, ja. Also ja, es gibt außergewöhnliche Judokas und er gehört dazu.
Ja, also ja. Das, was du gerade gesagt hast, dass geht auch schon eigentlich nahtlos zur nächsten Frage über tatsächlich. Du hast ja gesagt, ab 88 warst du 24, ja. Also für, ich sag mal, heutige Maßstäbe, wenn man so denkt, okay, wann wird man Olympiasieger? Also sehr, sehr jung, habe ich das Gefühl. Und 3 Jahre danach, 1991, hast du dann deine internationale Karriere schon beendet. Also mit gerade mal 27, wo ich ja häufig denke, man ist so in seiner körperlichen Bestverfassung mit 28, 27, 29 so im Dreh. Warum hast du bereits so früh dann damals deine Karriere beendet?
Na, der Grund ist einfach, weil wir wurden aus der Armee entlassen, kein Geld mehr gehabt, ich habe eine ABM-Stelle gehabt, musste meine Familie versorgen, meine Frau, meine damalige Lebensgefährtin, die ja meine Frau geworden ist, war auch noch Studentin, ich habe ein kleines Kind zu Hause gehabt und da blieb für Sport jetzt keine Zeit mehr. Und ich musste mich entscheiden, Studium zu Ende bringen. Ich hatte 84 angefangen zu studieren, habe dann schon den blauen Brief von der Uni gekriegt. Nach der Wende wurde dann hier doch sehr stringent auf einmal, gerade Leistungssportlern gegenüber, die Keule rausgeholt, zwecks, ja, ihr müsst jetzt fertig werden oder ihr werdet exmatrikuliert. Also musste ich mein Studium schnellstmöglich beenden, hatte noch, wie gesagt, keinen Job, hatte eine junge Frau und ein kleines Baby an der Backe. Ja. Nicht an der Backe, sondern ist so. Ja, ich bin jetzt Opa. Ja, also von dieser jungen Dame, die damals noch Baby war. Und bin eigentlich dazu gezwungen worden, denn mich dann diesen Aufgaben zu widmen. Was heißt gezwungen worden? Ich wollte es. Das war der innere Zwang. Familie geht jetzt vor, Schluss aus Ende. War eine schöne Zeit, war eine sehr schöne Zeit, aber wenn es am schönsten ist, soll man aufhören.
Ja.
Und ist auch schöner, wenn jemand sagt, ey du, Sven, willst du nicht wieder anfangen? Willst du nicht noch ein bisschen, wir haben noch ein bisschen ja, noch Platz für dich und so. Und du dann sagen kannst, nein. Lass mal sein. So wie es ist, ist schon sehr gut. Nein, Quatsch. Das ist ja so eine Bauchpinselei. Das hat der ein oder andere auch sicherlich zu mir damals gesagt. Aber ich hatte nicht mehr den Brain dafür. Ja? Also wenn du nicht mehr killen hört sich jetzt doof an, aber wenn du gerne fällst oder wenn dir Fallen nichts mehr ausmacht, dann musst du aufhören. Ja? Also wir sind nie freiwillig mitgefallen, wenn ich das hier manchmal sehe, wenn ich hier so ein Ding höre hier, bei Mandori, ich habe 5-4 gewonnen. Hä? dann donner ich den durch. Aber ich gebe da nicht freiwillig da eine Wertung ab oder mach da nicht auf locker.
Ja.
Und du kennst es selber, Giovanna, du machst eigentlich nicht mit Leuten, also jedenfalls bei internationalen Trainingslagern, die du durchdonnern kannst. Ganz selten. Du willst ja dich weiterentwickeln. Und ja. Also nimmst du die Stärksten. Ja, in einer Rehabilitation, um wieder ranzukommen.
Ja, das ist was anderes.
Ist das was ganz anderes. Aber wenn ich da oben bin, dann nehme ich mir nur die Stärksten. Weil ich will mich ja weiterentwickeln.
Ja.
Was nutzt mir das, wenn ich jemanden durchdonner? Ja. Um sein Selbstbewusstsein zu zerstören oder um mein Selbstbewusstsein vielleicht ein bisschen anzuheben. Ja, und das bringt gar nichts. Ja, und von daher ist die Einstellung, die muss auch da sein. Ich will als Gewinner von der Matte gehen und nicht mit 5-4, sondern ich will den beherrschen.
Ja, definitiv.
Ist jedenfalls meine Theorie bzw. meine Handlungsweise in meiner Karriere gewesen.
Nee.
Dass ich ohne Arsch vorgekriegt habe, ohne Frage. Ja? Also da war ich dann 18, 19 Jahre alt, dann hast du eben mal Lehrgeld bezahlt. Aber wir waren auch so ein Jahrgang, so wie der Jahrgang Mike Hux, Borkowski, Spittger, wie sie alle heißen. Die waren mit 19, 20, waren die schon alle Seniorenmeister. Da waren die schon DDR-Meister da oben in dem Bereich, wo es knallt. Oder Möller. Ja, Möller ist mit 18 schon Vize-Europameister bei den Senioren im Schwergewicht geworden. Und nicht, weil die anderen Flaschen waren, sondern weil der schon süß war. Ja, der hat da schon, mit 18 hat er schon Axel van der Grün geschlagen. Ja, und der war dann schon 2-mal Europameister gewesen zu dem Zeitpunkt.
Wow.
Ja, das sind ja, ich weiß nicht, das, um wieder zurückzukommen, mit dem hinten anstellen. Das hinten anstellen ist Müll.
Ja.
Ich will nach vorne. Ich will dran vorbei.
Ja.
Wenn er einer 22 ist, ich bin 19, dann sage ich, hier weg mit dem alten Sack. Hört sich jetzt ein bisschen doof an.
Aua. Nee,
nicht warten. Nee, nicht warten, ja, immer nach vorne.
Ich mit 26.
Geh mal auf den Weg, Schwanner.
Ich bin zu alt.
Nein, du bist nicht zu alt. Du bist im besten Judo-Alter, hat mein Bruder von gesagt.
Nee, doch, das bin ich echt. Egal, gehen wir vom Alter weg.
Genau.
Worauf bist du besonders stolz, wenn du auf deine aktive Karriere zurückblickst?
Dass ich nie nicht mein Gewicht gehabt habe. Ich habe immer mein Gewicht gehabt. Immer. Mein Leben lang.
Ja. Manchmal sind es die kleinen Dinge.
Da bin ich besonders stolz.
Die kleinen Dinge.
Die kleinen Dinge, das waren richtig harte Sachen.
Ich habe viel Gewicht immer. Ja, also Gewicht ist nicht immer die kleinen Dinge im Leben. Das stimmt auch wieder.
Genau.
Das ist auch immer hart.
Ja, vor allem bei deiner Größe, ne? Dann 71 Kilo, was die Gewichtsklasse damals war, ne?
Ja. Und Salat war für mich ein Fremdwort. Und gesunde Ernährung war auch nicht so damals in den 80er Jahren. Ja, der Mittelpunkt der Denkweise.
Ja.
Weil es gab es noch nicht Ernährungswissenschaften oder wir haben uns nur von Fleisch ernährt und ja, das war.
Von Salatschrumpf der heute, Bizeps.
Ja, da gibt es viele doofe Sprüche, die alle nicht wahr sind, aber halt. Die das Leben viel einfacher machen, wenn man sehr bewusst sich ernährt.
Ja.
Und was das alles im Körper bewirkt, das wisst ihr ja nun heutzutage alles. Wir haben eine Ernährungsberatung bei uns am OSP oder andere Sachen, die dort Erfahrungswerte zum Beispiel auch von dir. Und dass dort dann doch das Leben viel einfacher ist, wenn man sowas beherzigt. Und wir haben einfach nur über Wasser gemacht oder FDH hier frisst die Hälfte. Ja. Und das war in den 80er Jahren halt. Also da waren wir sowas von rudimentär. Da waren wir mal auf dem gemeinsamen bundesdeutschen Lehramt und der Erik Zimner, der war ja auch so ein schlanker, langer oder sehr hochgewachsener Typ und der hatte einen Salat beim Armut gegessen. Ich habe gesagt, sag mal, Heiko, gibt's da gar nicht. Ja, heute ist das der Normalste von der Welt, ja. Aber ja. Der hat da schon wirklich. Und das sind so eine Sachen, wo man sich auch weiterentwickelt, ja. Und auch dann. Und daran auch partizipiert, beziehungsweise dann auch da einen Gewinn draus zieht, ja. Dass es eben so viele Parameter gibt, um die Leistung zu verbessern. Und nicht so stumpf wie wir. Training.
Ja. Apropos das Thema Weiterentwicklung, was du gerade angesprochen hast, dass. Passt nahtlos zur nächsten Frage, als wenn wir das hier zusammen vorbereitet hätten, Sven. Und zwar bist du ja dann danach auch beruflich so weit gewesen, dass du dein Diplom-Sportlehrer gemacht hast oder abgeschlossen hast, besser gesagt. Warum solltest du Trainer werden?
Warum? Weiß ich nicht, aber diesen Wunsch hatte ich schon mit 12 Jahren. Mein Ziel war, also habe ich schon mit 11 oder 12 ganz klar artikuliert, ich will auf die Sportschule und mein Abitur machen, will Diplom-Sportlehrer werden und Trainer werden. Warum, weiß ich nicht.
So einfach ist es manchmal im Leben.
Aber ich habe es durchgezogen, ja. Ich weiß nicht warum, aber ich habe es durchgezogen. Weil ich nichts anderes konnte oder der Zweitgeborene war, ich weiß es nicht. Ja, mein Bruder hat die Firma gekriegt. Ja. Und ich war dann der Zweitgeborene und musste Leistungssport machen.
Ja, Sven, ich kenne das, ich bin auch Zweitgeborener. Das ist ein hartes Leben, was man da führt.
Mein Gott, ja. Also wir haben doch am Anfang schon geklärt, was der mit mir alles gemacht hat. Und jetzt macht er hier die Mitleidschiene. Also ich komme ja gar nicht klar. Hier wirklich. Okay. Jetzt muss ich hier so reik, das ist die kleinste Violine der Welt oder so. Keine Ahnung.
Okay. Ich hoffe, ich konnte die Frage damit beantworten. Also ich weiß es nicht, ich habe es gemacht, weil ich wollte es immer.
Mittel zum Zweck.
Aus welchen Gründen? Ja, nee, ich wusste es nicht warum, aber ich bin ja kein schlechter Trainer geworden, ja. Also ich bin jetzt kein Spezialist hier so für die ausgefallenen Sachen und hier. So, ich bin mehr so der Typ fürs Ganze und ein bisschen Psychologie und. Aber ich bin jetzt nicht der, der hier 1 Million Videos guckt und dann weiß, dass der Gegner, wenn er so und so macht, dann den und den Fehler macht und so. Das habe ich nie für mich beansprucht. Und ich habe mehr so das Globale gesehen, was kann ich für den Athleten tun.
Ja.
Habe ich dir wieder einen Punkt weggenommen, ne, Luigi?
Nee, passt.
Nee.
Passt noch, hä?
Nee, das war der Punkt. Nee, wir haben jetzt einen anderen Switch tatsächlich. Wir betrachten jetzt hier die schöne Landeshauptstadt Hannover. Und zwar, wie bist du schließlich 1996 in Hannover gelandet und warum hast du dein gewohntes Umfeld Berlin verlassen?
Ganz einfach. Erste Frage, warum ich hier gelandet bin. Mich hatte der Jürgen, also ich habe als Nachwuchstrainer in Berlin gearbeitet, also habe von der Pike auf begonnen, im Trainerberuf zu arbeiten, also mit 4-5-Jährigen bis 13-Jährigen, die wir im Verein hatten. Und wir haben dort innerhalb von, ich war dort ABM. ABM heißt nicht arbeite bis Mittag, sondern das war eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme. Ja, die wurde für Leute damals eingerichtet, Anfang der 90er Jahre, um die nicht in die Arbeitslosigkeit abdriften zu lassen. Und da wurde ich dann praktisch in einem Judoverein angestellt, beziehungsweise in einem Großverein, der die Sparte Judo auch hatte, sodass ich dort als Judo-Trainer 40 Stunden gearbeitet habe, nebenbei mein Studium weiter forciert habe und auch dann beendet habe. Und so bin ich dann in den Fokus von den Niedersachsen gekommen. Ein sehr guter Freund von mir oder einer meiner besten, noch mein Trauzeuge, der hat in Braunschweig gelebt und war dort beim PSV Braunschweig als Trainer mit aktiv. So, dann haben wir Kontakt gehabt, wie Lablo, der Jürgen Klinger, der dort der Chef von Hannover war, vom Judo-Team inklusive des Stützpunktes. Der hat mich dann hatte dann die Stelle des OSP-Trainers, des mischfinanzierten Trainers, also Olympiastützpunkt-Trainers, was bei uns am Stützpunkt der Patrick Kupz hatte. Ja, das heißt jetzt auch anders, das haben sie jetzt ein bisschen umbenannt, aber die Finanzierung ist dieselbe, sodass ich dort mit Niedersachsen in Verbindung kam und dann auch diese Stelle als einer mit der ersten in Deutschland, die wurden da gerade eingerichtet, diese Stellen, dann nach Hannover gekommen bin. Das war 1996, am 1.4. Also werden bald 28 Jahre. Ja. So bin ich hier gelandet. Und spreche immer noch kein Hochdeutsch. Ich habe mich gerade verbessert. Ich habe schon gemerkt, dit und dat. Und da bin ich immer noch nicht so richtig. Aber ich sage immer, die Hannoveraner sind so arm, die können sich doch nicht mal hier nicht.
Nein, das ist überhaupt nicht schlimm. Also dein Dialekt ist sehr erfrischend.
Dankeschön. Deiner auch.
Der italienische?
Genau. Bleiben wir noch ein bisschen bei Hannover. Ich weiß ja nicht, wie es bei dir dann damals so ist. Also das ist ja dann, ich sag mal, ein beruflicher Abschnitt und ich kenne es jetzt vielleicht auch aus einem beruflichen. Man denkt, man macht jetzt hier so eine Phase, ist man da vielleicht nur ein paar Jahre und das ist eine Zwischenstation oder man denkt, ich bleib da auf jeden Fall bis ich in Rente gehe und dann auf einmal ändert sich doch was im Leben. Wie konnte Hannover zu so einer Art neuem Zuhause für dich werden? Also jetzt sprachlich nicht, aber wohnlich zumindest. Und was gefällt dir am meisten in Niedersachsen beziehungsweise im Hannover oder im NJV?
Sind auch wieder drei Fragen. Oh, ich hoffe, ich komme da nicht durcheinander. Also was gefällt mir in Hannover? Hannover ist für mich wirklich, nach außen hin sagen die alle, oh, so was langweilig, bla bla bla. Aber wir haben hier kurze Wege. Wir sind innerhalb kürzester Zeit von A nach B gekommen oder kannst du kommen. Du hast mit dem Maschsee, mit der Masch, mit dem, mit der Eilenriede, gut, Eilenriede ist jetzt viel zu weit weg für mich, aber ich habe mit der Masch hier wirklich eine herrliche Naherholungsgegend, die wirklich erfrischend ist. Des Weiteren, ja, ich habe hier einen großen Freundeskreis im Laufe der Jahre aufgebaut, sodass man ja die auch nicht mehr missen möchte. Und wie bin ich dazu gekommen, dass ich dann das bloß als Etappe, nicht als Etappe gesehen habe? Ich bin ja angekommen und ja, gucken wir mal. So, dann waren ja erst Zeitverträge als OSP-Trainer, das wurde dann geändert in Festverträge. Und dann hast du natürlich die Option, ja, du bist hier jetzt nicht ja, in so einem Riesenunternehmen tätig, sondern du bist hier wirklich, du kannst auch Entscheidungen treffen, ja, du kannst was bewirken. Das war das ja gewesen, was mich dann auch so getriggert hat, das Beste zu geben. Ich weiß noch, als ich ankam, 96, da war das gewesen, ich bin zum Wettkampf, ich habe kaum auf dem Stuhl gesessen, bumm, kann ich wieder aufstehen, weil wir verloren haben. Ja, ihr lacht jetzt, weil die haben die Liste gesehen, oh, ich kriege einen aus den neuen Bundesländern, die kommen alle von der Sportschule, keine Chance. Und das musst du erstmal rauskriegen. Ja? Ja. Danach wirklich haben wir dran gearbeitet und dann hast du so eine genialen, wir haben Glück gehabt, wir haben riesen Glück gehabt. Ja, das waren die 84, der 84er Jahrgang, der 85er Jahrgang. Ja, da haben wir dann auf einmal mit Dimitri Peters, mit den Lambert und wie die alle heißen, Focke, ja, da haben wir auf einmal Jungs gehabt, ja, weil ich, damals war ich Landestrainer U17, U20, männlich und dann, oder erst war U18, U21, dann hat sich das dann um die Jahrtausendwende hatte sich das dann wieder geändert, dann wieder zurück U17, U18 und dann wieder U21, also egal. Auf alle Fälle war ich männlich, für den männlichen Bereich zuständig, deswegen konnte ich darüber bis sprechen. Und dann habe ich ja auch das Projekt gehabt, die Sportschule hier in Hannover aufzubauen. Ja, also das Internat. Ja, schön. Wir haben die ersten noch in Privatunterkünften untergebracht. Also mein erster Sportler, der 1996 mit mir angefangen hat, das war Markus Buchholz vom SV Nienhagen. Da haben die Eltern hier eine Wohnung gemietet. Der ist jetzt beim SEK da, als Ausbilder tätig, ja, oder bei der Polizei besser gesagt. Und um den globalen Begriff zu wählen, und der hat dort, der war das Versuchskaninchen. Ja, und hat dann praktisch diese Sache mit jeden Tag Training, Frühtraining, Nachmittagstraining oder Abendstraining, hat er als erster gemacht. Und dann hat der LSB, der Landessportbund Niedersachsen, das Internat, erstmal bloß so ein Internatszweig aufgebaut. Da waren, glaube ich, 33 oder 35 Plätze und da haben wir dann auch welche gehabt. Und da habe ich das erste Mal dann mit Mädelskontakt gehabt. Ja, also dass ich dann auch Mädchen trainiert habe. Und da habe ich dann auch mit Katrin Beinroth, war auch ganz, ganz früh schon da. Ja, die kam, glaube ich, schon 98 oder so. Die ist ja leider schon verstorben. Ja. Und leider Gottes. Und sie ist ja auch Europameisterin bei den Frauen geworden. Also sie ist eigentlich ein Paradebeispiel gewesen für Internatstätigkeit bis hin zur Weltspitze. Ja. So, dann kam André Breitbart und wie die alle heißen, ja, Pauline Starke, die alle im Internat auch waren, sodass dieses System auch erfolgreich war. Ja, nicht jedem liegt es. Giovanna, du zum Beispiel, du bist ja nun erst nach der Berufsausbildung gekommen. Ja. Oder noch während?
Während
der Berufsausbildung. Du konntest ja wechseln, dann ins Werk nach Stöcken.
In die WG damals. Also genau.
Ja, bis dann in die WG und arbeitsmäßig bist du von VW nach Wolfsburg nach Nutzfahrzeuge Stöcken. Genau. Ja, und das ist auch schon ein paar Jahre her. Aber nicht jeder ist eben dafür geeignet. Guck mal, euer Bruder hier, Federico, der ist ja auch bei uns am Internat gewesen. Ja, ein paar Jahre, drei, vier, fünf Jahre bestimmt.
Ja,
Fede war eine Weile da.
Ich glaube, der war ewig da.
Das Zimmer war frei, ne?
Ja, genau.
Nein. Ja, und so, dass ich da dann auch einen Job in Niedersachsen hatte, der mir unheimlich viel Spaß gemacht hat und immer noch macht. Ja, jetzt bin ich ja wieder zurück und unterstütze den Nachwuchsbereich. Und das ist sowas, wo ich auch unheimlich viel Spaß dran habe, junge Menschen zu formen, beziehungsweise ihnen gewisse Sachen zu vermitteln, die ich, ihr merkt es ja selber, dass ich bei manchen Sachen unheimlich enthusiastisch werde. Und das ist sowas, ja. Also junge Menschen formen ist genial. Also nicht verformen, sondern formen.
Aber ich glaube, das ist auch das, was die brauchen. Also auch diesen Enthusiasmus und diese Leidenschaft, die du dabei mitbringst.
Ja, immer noch. Ich werde jetzt 60, also von daher bilde ich mir eigentlich ein, dass ich da noch so ein bisschen Input geben kann. Obwohl ich mich ja nun wirklich nur noch als Wingman da sehe. Aber es ist schön, mit den Jugendlichen da zu arbeiten und zu sehen, wie die sich entwickeln. Weil die ja gerade dann in dem Alter sind zwischen 14 und 18, bevor die dann in die U21 gehen, oder 14 und 17. Und das ist schon fantastisch, dann so eine Entwicklung zu sehen.
Du hast ja gerade erwähnt, dass du auch leitender Landestrainer bist und hast ein bisschen was über deine Aufgaben erzählt. Führt ihr manchmal immer noch so kleine Hausbesuche durch wie damals bei unserem Bruder Fede oder macht man das gar nicht mehr?
Macht man nicht mehr, weil jetzt ist der Kreis größer. Weil jetzt machen wir Elternabende, wir machen also gerade zum Halbjahreszeugnis, ja, wollen wir dann die Eltern mit zusammenholen zum Endjahreszeugnis, ja, dass wir auf Probleme hinweisen, Probleme aus der Welt schaffen, positive Sachen auch, vornehmlich natürlich positive Sachen dann auch den Eltern mitteilen. Ja, es geht ja auch darum, dass wir jetzt nicht die vollständige Arbeit oder so abnehmen, oder ihren Erziehungsauftrag, sondern wir wirken unterstützend und freuen uns natürlich, wenn die Eltern noch zufrieden sind mit unserem Job,
ja.
Den wir dort durchführen. Nicht jeder kann Olympiasieger werden, nicht jeder kann Weltmeister werden oder kann super Leistungssportler werden. Das steht immer außer Frage, das wissen alle. Aber halt der Enthusiasmus von allen ist die Voraussetzung dafür, dass wir dort junge Menschen denn für unseren Sport begeistern können.
Ja, das stimmt.
Ja, Sven, vielleicht, Jonathan hat das so ein bisschen angeteasert und dir da schon den Steilpass quasi gegeben gehabt. Die Geschichte, als du bei uns damals warst, weil wir kriegen auch ab und zu mal so Nachfragen, dann, dass wir gebeten werden, hier Eltern Skocimaros sollen auch mal was sagen, weil die sind natürlich irgendwie weit weg und ich muss an der Stelle natürlich auch sagen, ohne die wären wir ja nichts. Ja, also die haben super viel investiert, Zeit, Kilometer, Geld, Nerven. Ich glaube, wir waren, glaube ich, nicht immer die einfachsten, sag ich mal so, und auch sehr aktiv. Wenn du das mal so berichtest, wie das damals war, also du hast ja die Geschichte erzählt gehabt, dass du und Gottfried Broker bei uns nach Hause gekommen sind nach Lessin. Wie war das damals für dich? Wie hast du das wahrgenommen? Und ja, dass du so ein bisschen erzählst, dass vielleicht auch die Zuhörer so ein bisschen was von unseren Eltern erleben, dass die dann auch vielleicht verstehen, warum wir so sind, wie wir sind.
Ja, eure Eltern sind cool. Muss ich jetzt mal so sagen. Also ich kann mich an den Vater, haben lange nicht gesehen, aber das hier mit der Jeansjacke, krank.
Das hat sich nicht geändert.
Gratulieren. Also das fand ich super cool. Ja, also eine kurze Anekdote war gewesen, da war gerade, ihr seid Italiener, ja, und da habe ich gedacht, wirklich katholisch, bla bla bla, ja, und ich komme da an und spreche irgendwie mein Beileid aus, der Papst ist tot. Warum sagst du sowas? Ernährt der Papst meine Familie? Ja, da wusste ich nicht, dass ihr konfessionslos seid oder überhaupt. So, und dann hat er gesagt, ja, das, nee, brauchst du nicht, weil das ist eine ganz andere Sache, ja, das mit dem Papst. Ja, ich bin zwar Italiener, aber ich bin hier dazu da, dass wir hier über meinen Sohn sprechen. Und das fand ich total cool, ja, dass er dann wirklich sofort gesagt hat, nee, interessiert jetzt nicht, es geht jetzt um Federico.
Ja.
Also euer Papa war wirklich voll cool. Raucht er immer noch zu Hause oder geht er so raus?
Nee. Er hat aufgehört.
Hat aufgehört, cool.
Also er ist erst rausgegangen und dann hat er aufgehört.
Ja, genau.
Also schrittweise. Ich weiß nicht, damals hat er noch am Wohnzimmertisch oder da in der Essecke ja. da hat er noch geraucht, ja.
Ja.
Das war auch noch sehr, sehr lange. Dann haben wir renoviert, dann haben wir gesehen, wie es aussieht und dann nur noch draußen. Und dann irgendwann war so, ach, muss ja nicht mehr sein.
Voll cool.
Ja. Das stimmt. Ist auch nicht einfach, davon loszukommen, glaube ich.
Also, ja, ich habe Hypnose genommen.
Ja. Hypnose?
Ja, ich habe mit Hypnose hab ich's geschafft.
Echt?
Ja. Weil ich es wollte. Also du musst immer wollen, sonst kannst du irgendwas machen. Kannst dir den Finger abschneiden, wenn es nicht klappt. Ja. Ja, wenn du nicht willst, dann klappt es nicht.
Ja.
Ist wirklich so. Und dann habe ich mir vor allen Dingen auch eine App angeschafft. Ich bin ja so ein Wettbewerbstyp, ja, wo ich dann wirklich gesehen habe, wie viel spare ich, beziehungsweise wie viel Zigaretten habe ich nicht geraucht. So, und ich habe das Geld extra auf ein Konto, auf so ein Extra-Konto gemacht, sodass ich das wirklich real hatte. Habe wirklich diesen Betrag, den ich nicht verraucht habe, jeden Monat rüber auf dieses Konto.
Ja.
So, jetzt kann ich raten, wie viel ich jetzt schon gespart habe in knapp 7 Jahren.
Ist das alle ein Schock
jetzt,
gewesen?
Alle wissen jetzt, Sven ist Multimillionär.
17.000 Euro.
Wow.
Crazy.
Also, ja. Wer jetzt mit Rauchen aufhören möchte, hier ist die Motivation. Von Sven habt ihr die gerade gekriegt.
Genau. Wenn man Wettbewerbstyp ist, wenn man scheißegal ist, wenn ich wollte eigentlich nur den Rechner schlagen. Und mich dann wirklich hier, jetzt hast du 100 nicht, jetzt hast du 200 nicht und so weiter. Inklusive natürlich, dass mir mein Oberstübchen ausgerumpelt wurde.
Ja.
Ja, dass es voll sinnlos ist.
Ja, das stimmt. Welchen Tipps würdest du angehenden oder aktuellen Judo-Trainern geben, jetzt vielleicht auch in deinem Falle Nick, den du sagst, ich will jetzt nicht sagen, dass du ihn anlernst, aber du stehst ja bei Nick auch meistens eher so ein bisschen an der Seite, wenn ihr da die jungen Burschen trainiert. Aber was für Tipps würdest du solchen Trainern geben, die ebenfalls auch mal Nationalcoach werden wollen?
Ja, ich war ja kein richtiger Nationalcoach. Ich war ja nur Assistenzcoach gewesen. Beziehungsweise im Trainerteam war ich mit dabei und habe mitgeholfen unter Detlef Ulsch und Richie Trautmann. Und von daher war das so gewesen, weil ich war eigentlich dabei, weil ich halt ein paar Athleten dabei hatte und den jeweiligen Bundestrainer dann eben unterstützt habe. So. Aber wer dahin will, oh, oder wie man das machen sollte, das kann ich dir auch nicht sagen. Hab am besten sehr gute Athleten, so dass du da dann auch vom jeweiligen Bundestrainer dann auch in diesen Kreis mit einbezogen wirst. Und ja, versuche immer alles für den Athleten zu tun.
Ja.
Oder viel, ja. Ja, es geht jetzt nicht darum, den die Hausaufgaben zu machen oder irgendwas anderes, sondern es geht darum, dass man wirklich ja, immer den Athleten im Mittelpunkt sieht und nicht sich selbst. Das habe ich aber auch schon mal erwähnt, weil ohne Athleten ist der beste Trainer der Welt nichts.
Ja, ja, ich würde gleich mal auch zur nächsten Frage übergehen. Du hast ja auch schon erzählt gehabt, wie wichtig, ich sag mal, auch die Athleten sind, die man eben auch hat, mit denen man arbeiten kann. Und jetzt heißt es natürlich hier auch Gius Randori, also vielleicht ein bisschen auf Giovanna bezogen. Also dein Fokus ist natürlich mehr so der Männer-Judo oder das Männer-Judo gewesen, oder zumindest die Verantwortlichkeiten da. Aber das hast du natürlich trotzdem wahrscheinlich auch mitbekommen gehabt, als Giovanna dann gekommen ist. Was hast du gedacht, als du Joanna so das erste Mal richtig kämpfen gesehen hast oder richtig im Training gesehen hast? Und was macht Joanna eine so gute, wenn ich das so sagen darf, als Bruder, ich bin ja ein bisschen voreingenommen, obwohl ich ihr das eigentlich nicht sagen würde, face to face, aber was macht sie so eine gute Kämpferin?
Joanna hat das Außergewöhnliche, was wir suchen. Ich kann es jetzt nicht definieren, was es ist. Sie hat, doch, ich kann es definieren. Sie hat, sie steht im Partner drinne und sie kann in alle Richtungen, denn das hat ihr Gefühl. Ja, also in welche Richtung ist der Gegner dann instabil beziehungsweise dann auch schlagbar? Ja, und das sind Sachen, die kann man viel trainieren. Eine Tristenjak zum Beispiel, die war, oder ich, ja, war kein Talent gewesen. Ich mache gerade Tanzschule, ja, und muss mir wirklich jeden Schritt hart erarbeiten. Ja, und das schaffe ich nur durch Wiederholung. Ich sage jetzt mal 10 mal 10 mal 10. Ja. Als Wiederholung. Und Joanna hat neben dem natürlichen Bewegungsgefühl, ja, hat sie natürlich auch sehr viel trainiert. Und mit dem Gottfried Burger hat sie natürlich auch einen genialen Typen, Trainer gehabt, Trainertyp, der auf so eine Sachen unheimlich spezialisiert geachtet ist auch. Ja, und ja, geachtet hat und spezialisiert ist, ja. Guck mal, wie oft hast du innen geübt, ja? Oder was er denn mit dir und mit Anna Munter gemacht hat, ja?
Ja.
Und da habt ihr eine sehr große Bewegungserfahrung inklusive eures natürlichen Bewegungsgefühls. Und bei Anna Munter kommt ja dazu ihre generelle Ausbildung durch ihren Papa, ja? Der da wirklich ein Koordinationswunder geschaffen hat bei so einer großen Frau, beziehungsweise dann auch für eine 78erin. Und das außergewöhnliche Sachen sind, die durch viel Training, aber auch durch ein gewisses Außergewöhnliche dann auch zutage treten. Und das sind die Sachen, die wir suchen. Oder die speziellen Eigenschaften. Ja? Und dann musst du so einen Verrückten haben, wie Anna Munter, ihrem Papa, oder du mit Gottfried, die dann diese Grundlagen eben legen. Und mit deinen Eltern, die dich hier von Marcus nach Kackes fahren. Gefahren haben.
Das stimmt.
Ja, das wie oft bist du nach Braunschweig zu Gottfried zum Training oder eher nach Vossfelde gekommen und.
Ja, also alles Mögliche überall hin. Ich weiß auch noch eine Zeit lang, da habe ich auch schon hier in Hannover gewohnt, bin ich auch nach Braunschweig, dann ist Luigi auch nach Braunschweig gekommen, damit wir trainieren. Also man hat irgendwie echt alles versucht in die Wege zu leiten oder zu machen. Und das ist natürlich, ja, ist krass viel, auch natürlich nicht selbstverständlich, das muss man auch fairerweise sagen. Aber ich glaube dann, dadurch steht man da, wo man heute ist, ne?
Ja. Und die Trainer, die jetzt kommen oder denn die kommen sind, die konnten auf diesem, ich sage mal, auf diesem Fundament aufbauen. Ja, dann ist es nämlich viel einfacher, dann aufzustocken, als wenn du wirklich erstmal bei Null anfangen musst. Ja, wo dann nur Kampfkraft da ist oder nur eine Technik, die sehr gut ist, aber alles andere ist noch rudimentär. Ja, und das dauert viel länger, als wenn du wirklich so ein Plateau hast, wo du dann systematisch aufbauen kannst, weil schon vieles vorhanden ist. Und so, ja, aber ihr habt das Glück gehabt, ja, dass ihr so einen Leuten über den Weg gerannt seid.
Ja.
Ja? Ja, wenn du irgendwo ist Schicksal. Wenn du irgendwo in der Walachei bist, da kannst du noch so talentiert sein, ja, wenn dich da keiner fördert, ja, in Walachei bin ich jetzt nicht böse, aber wenn du wirklich hier auf dem platten Land lebst, ja, und da ist nichts. Ja, und die Eltern, die können das nicht realisieren, dass sie dich dreimal die Woche zum Training bringen. Irgendwo hin, was 20 oder 30 Kilometer entfernt ist. Ja. Dann hast du, dann bist du halt im Schützenverein, im Kegelverein und im, ja, was da noch so auf dem Land angeboten wird ist. Was ich jetzt nicht, sagen wir mal, jetzt diskriminierend sagen möchte, aber das Angebot ist natürlich viel geringer dort. Ja,
ja logischerweise.
Und damit möchte ich jetzt keine Schützenvereine und keine Kegelvereine diskriminieren, sondern es geht nur darum, dass die gibt es fast überall. Ja, und Judo-Vereine gibt es halt nicht so häufig.
Ja, das stimmt. Nee, alles gut. Ich wollte nur sagen, man muss ja auch dann. Ja, alles, ich wollte nur sagen, man muss ja auch dann das Glück haben, dass man dann die richtige Sportart ja auch für sich findet, ne? Also, genau. Dass es dann wirklich auch so, wie, ich sag mal, wie Arsch auf einmal passt. Das ist ja auch nicht selbstverständlich.
Das kommt dazu, ja. Wo kannst du dich austoben? Wo ist dein Bewegungsdrang, wird der gestillt, ja. Ja? Und nicht, sagen wir mal, wenn du jetzt ein Phlegmatiker bist, ja, dann ist Judo die falscheste Sportart. Ja. Ja? Wenn du wirklich der Ruhe bist, schießen. Schach. Zack. Nein, es ist jetzt nicht, also du kannst ja nicht mit einem riesen Temperament, also wir waren damals bei unserem Sportclub, gab es nur Schießen und Judo. Ja, und die Schützen, die waren größten, ist ein Fleck, also ist eine Charakter, nicht eine Charakter, sondern eine persönliche, wie nennt sich das, eine Eigenschaft. Genau. Ja, und wenn man wirklich Phlegmatiker ist, dann ist man total, man ruht in sich. Ja, und da ist wirklich ein Schütze ideal. Ja, du machst immer wieder die gleiche Bewegung, peng. Ja. Ja. Hast du mal gesehen, wie die sich teilweise freuen, wenn sie Olympiasieger geworden sind?
Nee.
Ja, die nehmen die Waffe runter, dann jubeln die hinter und die machen mal so. Ja? Also weil die wirklich vom Temperament her ganz anders sind. Ja. Und also es ist genau die richtige Sportart für die. Ja, gut, ich möchte hier nicht über Schießen reden, weil Wurftaube, die sind schon wieder wirklich aggressiver beziehungsweise auch ganz anders vom Temperament her. Aber wir haben es damals so gesehen bei uns im Sportclub, dass die Sportschützen doch sehr ruhig waren.
Ja.
Und das war jetzt kein. Nein, das meine ich damit nicht. Es geht auch nicht wieder um irgendwelche Kategorisierung. Es geht nur darum, was du sagtest, richtige Sportart. Ja, wenn ich ein ruhiger Typ bin, dann lieber schießen oder irgendwelche anderen Sachen, die ruhig sind.
Ja.
Und wenn ich mehr so auf Körperkontakt stehe, was ja auch nicht immer angenehm ist, ja, wenn du da wirklich hier so einen nicht wohlriechenden Gegner hast oder der durchgeschwitzt ist oder, muss man auch abhaben können. Ja, wenn man sowas nicht kann, denn und du hast ja schon viele Gegner in der Hand, ja, viele Trainingslager, nach ein paar Tagen, wenn man den Judo nicht waschen kann, ist es nicht angenehm. Ja, das, ja, und es gibt nicht überall Waschmaschinen.
Man riecht förmlich, wo wir sind, sagen wir es so.
Genau. Denk mal an hier Formel 1 Hotel hier Paris hier.
Ja.
Formula One, da nebenan, da wurden alle Nationen ihre Judoanzüge auf dem Gang hängen und das ist jetzt nicht so ein Douglas-Laden. Ja, sag ich jetzt mal.
Also das ist irgendwann denkt man sich so. Also man riecht ja auch selber seinen Anzug dann irgendwann. Und ich finde, durch Corona ist es nochmal schlimmer geworden. Da war es ja dann die Zeit lang, da haben wir nach jeder Einheit unsere Anzüge gewaschen und jetzt kann ich den Anzug vielleicht noch zweimal anhaben und ich denke mir so, Alter, früher hast du den 3-4 Mal angehabt. Wie kann das sein? Jetzt stinkst du dir hier den Ast ab. Also.
Ach. Ja. Aber so ist es halt. Man wird da sensibler.
Ja, das stimmt. So, du hast mehrere Athleten zu Olympischen Spielen gebracht und man kann also sagen, dass du auch ein sehr erfolgreicher Trainer bist. Also du hast ja hier André Breitbart, Dimitri Peters, Christoph Lambert und was glaubst du, Igor Wandke, mich in gewisser Art und Weise natürlich auch.
Ja, nur als Cheftrainer, der nichts damit, also guck mal, weil ich dich in Ruhe lassen habe, deswegen hast du es geschafft, den Spiel.
Nee, ich glaube, du hast auch schon einen guten Teil dazu beigetragen. Und was glaubst du, welche Fähigkeiten brauchst du einen Top-Trainer wie du?
Also ich möchte mich nicht als Top-Trainer bezeichnen. Ich bin Trainer, mache meinen Job. Du musst akribisch sein, du musst belastbar sein, denn ich sag mal ganz ehrlich, mit 38,5 Stunden öffentlicher Dienst kannst du keine Weltspitzenleistung als Trainer produzieren. Ich sage das jetzt mal produzieren. Ja, also herstellen, machen, wie auch immer. Ja, das schafft man nicht. Ja, jedenfalls nicht in unserer Sportart. Vielleicht in der Leichtathletik, da gibt es ja doch den einen oder anderen, der noch nebenbei hauptberuflich was anderes, nicht nebenbei, sondern hauptberuflich was anderes macht und nebenbei dann eben die Athleten formt. Aber wie gesagt, das ist sehr, sehr schwierig, mit dem normalen Stundenvolumen sowas zu organisieren. Weil, du kennst es selber, es ist ja nicht bloß der Sport. Es ist das ganze Umfeld. Wenn Gespräche, guck mal, wie oft redest du mit deinem Trainer?
Ja.
Ja?
Manchmal zu welchen Uhrzeiten?
Ja, mit welchen Uhrzeiten? Ja, dann kommt dazu zu organisieren, wenn wie ich in Verletzungen, ja, Reha-Maßnahmen und so weiter und so weiter. Ja, denn das Berufliche, was alles, dann du bist ja nun in der glücklichen Situation, die sich so wirklich, die wurde ja hergestellt, ja,
ja.
Auch aufgrund deiner sehr tollen Leistung im Job als auch im Sport, ja, dass du eben eine der wenigen VW-Mitarbeiterin oder Arbeiterin bist oder Mitarbeiterin bist, die dort eine Freistellung erhalten. Ja. Und das hast du dir hart erarbeitet, weil du eben in Bein oder auf Beingebieten eine hervorragende Sache ablieferst. Ja.
Ja.
Und das sind alles so eine Sachen, die im Hintergrund dann auch gemanagt werden müssen. Und im Prinzip musst du ein riesen Netzwerk haben. Du musst Networker sein. Ja? Es ist Gold wert, einen Radiologen, einen Chirurgen, einen Orthopäden, einen Zahnarzt und wie sie alle heißen, an der Hand zu haben. Ich nehme jetzt erstmal die medizinische Schiene, ja, damit du innerhalb kürzester Zeit dort dann auch auf Einschränkungen, die du vielleicht hast, reagieren zu können. Ja, Physiotherapie. Ich hoffe, ich habe jetzt keinen vergessen. Und wenn, dann seid mir bitte nicht sauer, falls ich jetzt das eine oder andere vergessen haben sollte. Oder einen Psychologen, ja, dass du wirklich mit jemandem, einen Sportpsychologen, der dir über gewisse Sachen eine Aufklärung geben kann. Warum denke ich so oder wie muss ich mich anders verhalten, damit ich positive Gedanken kriege, damit ich wieder den Tiger im Tank wecken kann, um das mal jetzt so platt auszudrücken. Ja?
Ja.
Und das sind alles Sachen, die auch einen guten Trainer ausmachen, der dann eben sein Beziehungsgeflecht hat und dir den Rücken frei hält, damit du den Kopf frei hast, um optimal trainieren zu können. Dein Leben und die Leistung musst du selber bringen. Aber
ja,
eben, aber alles andere, das muss eben auch durch uns organisiert werden. Und je größer das Team ist und dann eben von dem zuständigen Trainer dann auch geleitet wird, zwecks, ja, dann mache ich das und das und das und das, ja, desto einfacher ist es dann auch für dich, sich auf die Hauptsache zu konzentrieren. Und die Hauptsache ist für dich, du willst die Olympiamedaille haben.
Ja.
Oder erringen. Ja? Haben will sie jeder. Aber erringen ist eine andere Sache. Ja,
ist das stimmt. So.
Ja, sehr schön. Also das Interview neigt sich leider schon langsam dem Ende, Sven. Wir haben jetzt nur noch zwei Fragen vor uns und ja, bevor ich es dann hinten raus vergesse oder nicht so viel Zeit habe, bevor wir dann in diese letzten zwei Fragen plus noch den schnellen Fragenhagel gehen, ja, wollten wir uns auf jeden Fall nur noch mal recht herzlich bedanken für die ganze Zeit, die du jetzt schon hier investiert hast für uns, also in diesem Podcast. Darüber hinaus ja so oder so auch als Trainer. Ich glaube, das sind sehr, sehr wichtige Insights, auch von unterschiedlichen Judo-Epochen. Du hast von Dingen erzählt, die wir heute ja überhaupt nicht mehr als das würden wir niemals als real empfinden, so die Geschichten, die damals auch teilweise passiert sind. Und ich glaube, das sind sehr, sehr wertvolle ja, Einblicke gewesen, die du uns gegeben hast. Und ja, rein menschlich und persönlich finde ich es auch sehr schön, dass du ja hier die Zeit genommen hast, weil ich kann jetzt nur sagen, John hat auch bestimmt viele Erlebnisse mit dir zusammengesammelt, aber ich war nie einer, der so die ganz große Judo-Karriere hätte haben können. Und selbst wenn ich mal in Hannover war, um dort mitzutrainieren, warst du trotzdem immer jemand, der einen immer freundlich begrüßt hat, der sich Zeit für eingenommen hat, der auch einen flotten Spruch gebracht hat. Ich glaube, das ist auch etwas, was ich immer sehr mochte und was auch andere sehr, sehr gerne und sehr an dir schätzen. Und hast dir dann auch Zeit genommen, um auch einen Hinweis zu geben, hier Verbesserung, da Luigi, so und so. Auch wenn ich nie jemand gewesen bin, der bei dir so im Fokus ist, weil ich jetzt besonders starke Leistung gebracht habe. Aber ich glaube, das macht dich aus. Du bist an allen interessiert, du bist offen, du sagst das, was du denkst. Und ich glaube, das ist eine sehr, sehr wichtige Eigenschaft. Und von daher vielen, vielen Dank für die Zeit und für dich als Trainer und als Mensch vor allem. Genau, und dann kommen wir auch schon zu unserer vorletzten großen Frage, und zwar, was sind deine nächsten Ziele in deiner Karriere als Trainer, Sven?
Ja, sehr konkrete Ziele sind natürlich als Bundesstützpunktleiter inklusive als leitender Landestrainer, möchte ich natürlich jetzt für die letzten Monate noch das optimale Umfeld weitererhalten, das unsere Athleten zur Vorbereitung auf die Olympischen Spiele benötigen. Und dann wollen wir natürlich auch, dass unsere Athletinnen dann auch so erfolgreich wie möglich sind. Und wir wünschen uns eine Medaille. Mindestens ja. Eine. Mindestens eine. Ja, wünschen wir uns, ja. Aber wie gesagt, das liegt dann jetzt in den Händen der aktiven Binnen und muss man ja gendern. Und ja, und wir sind da sehr gespannt drauf. Wir freuen uns auf die Aufgaben. Und langfristig ist natürlich, dass wir im Nachwuchsbereich, wir haben durch Corona eine Menge Verlust gehabt, eine Menge Sportlerinnen und Sportler haben aufgehört. Wir mussten fast bei Null anfangen, aber wir haben da jetzt mit dem Nachwuchsbereich wieder viel vor, wo ich mich dann, wie gesagt, als Wingman auch engagiere. Und dass wir dort die Grundlagen schaffen, damit dann die NachfolgerInnen von Giovanna dann auch bereitstehen, wenn sie dann irgendwann mal in die Judo-Rente geht. Hoffentlich noch nicht so schnell. Wir wollen ja noch eine Menge Spaß an ihr haben und uns über ihre Erfolge freuen. Und nicht nur über ihre Erfolge, sondern auch uns an ihr erfreuen. Und dann ja, sind wir alle zufrieden.
Die allerletzte Frage für heute. Worauf bist du am meisten stolz in deiner Trainerkarriere?
Dass aus meinen Sportler, Sportlerinnen nach der Karriere unheimlich viel Gutes geworden ist. Also ich habe so viel positives Feedback erhalten und freue mich darüber, was die dann beruflich machen und was die geworden sind. Und das ist für mich eigentlich das Größte. Neben den die sportlichen Erfolge ist so das eine, aber dass die danach im Leben auch wirklich ihren Platz gefunden haben und hervorragende Jobs gekriegt haben, mit Spaß bei der Sache sind, egal wo sie tätig sind, und das ist das, was mich am meisten freut, dass wirklich von denen, mit denen ich so intensiv gearbeitet habe, keiner irgendwie durchs Raster gefallen ist und hier jetzt irgendwie sozial durchs Raster gefallen ist oder, und dass die wirklich ihre Personality, die sie auch als Sportler hatten, dann auch in ihre Zukunft gesteckt haben und dann auch das Resultat dort auch ernten konnten. Das ist für mich das Wichtigste als Trainer.
Ja. Sehr gut. Ja, wie gesagt, Giovanna hat schon angekündigt, letzte Frage, aber jetzt darfst du noch den Fragenhagel über dich ergehen lassen.
Mach ich. Wie viele Fragen sind es denn? Sonst nehme ich mir erstmal nochmal eine Auszeit.
Und zwar, Sommer oder Winter, Sven?
Sommer, of course.
Okay. Blauer oder weißer Judogi?
Weiß.
Ippon durch Wurf oder Submission? Okay. Ananas auf Pizza, ja oder nein?
Nein.
Sehr gut, das wollten wir hören. Kartenspiele oder Brettspiele?
Karten.
Okay. Welche lebende oder tote Person würdest du gerne einmal treffen?
Obama.
Okay. Welche Person aus deiner aktiven Karriere siehst du aktuell viel zu selten?
Keine Antwort. Gar kein.
Also, keine Antwort?
Nee.
Okay. Wenn du eine Superkraft haben könntest, welche wäre das?
Gehirn.
sehr gut, hatten wir auch noch nicht. welchen Gast würdest du dir gerne bei uns im Podcast wünschen? Müsstest du dann aber auch mithelfen, den zu organisieren, den wir noch nicht hatten?
Udo Quemals.
Da kannst du uns helfen, den zu organisieren?
Ja.
Ja, auf,
1967 geboren. Also wir haben zusammen bei Olympischen Spielen das Zimmer geteilt.
Okay, sehr gut. Welches sind deine Top 3 Reiseziele?
Dieses Jahr oder allgemein?
Allgemein.
Allgemein.
Australien, Neuseeland, Mallorca.
Okay, das war fix.
Und last but not least, ich heiße Sven Loll und ich bin.
Manchmal merkwürdig.
Sehr gut. Sven, ja, vielen, vielen Dank nochmal für deine ganze Zeit, die du auf dich genommen hast und auch für die technischen Probleme, die wir dir jetzt in dein Leben gebracht haben, kurzfristig. Ja, wie gesagt, ich hatte es vorhin dir schon gesagt gehabt, also wirklich vielen, vielen Dank für alles, für dich als Trainer, als Mensch und vor allem für die Zeit, die du dir hier genommen hast. Und ja, wenn du möchtest, kannst du auch abschließend noch ein paar Worte verlieren an die Zuhörerschaft und dann kann Joanna auch noch was sagen und dann haben wir es auch schon geschafft heute.
Ja, ich möchte mich bedanken, dass ihr mir das so einfach gemacht habt. Entschuldigt, dass ich hier als technischer Idiot, möchte ich jetzt nicht sagen, aber auf alle Fälle da nicht ganz so versiert war. Aber ich musste das mit dem Handy machen, weil, wie gesagt, hatte ich dir im Vorfeld ja schon gesagt, dass alle Rechner, die ich habe, Administrator-Genehmigung brauchen und da müssen wir eben improvisieren. Vielen Dank für eure Einladung, habe ich sehr gerne gemacht und alles Gute für deinen Weg, Giovanna, und weiterhin für euren Podcast und habe mich sehr gefreut, hier sein zu dürfen.
Ja, vielen, vielen Dank. Hat uns auf jeden Fall auch sehr gefreut, dass du uns hier heute so tatkräftig die ganzen Fragen beantwortet hast. Hat auch sehr viel Spaß gemacht. Danke für deine Zeit auf jeden Fall. Wir wollen es nicht weiter in die Länge ziehen. Wir wünschen euch noch, wo ihr seid, schönen Abend oder einen schönen restlichen Tag und bis bald.
Bis bald. Tschüss, ihr beiden.
Genau. Und denkt dran, teilen, liken, abonnieren. Ihr kennt alles, was geht. Bis zur nächsten Folge.
Tschüss.
Tschüss.